Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin.
Es ist das größte Sparpaket anscheinend in der Geschichte. Es geht um 15 Milliarden Euro, mehr als 15 Milliarden Euro, die in den kommenden 2 Jahren eingespart werden müssen. Und am Dienstag ist es soweit, da wird Finanzminister Markus Matterbauer eben dieses Riesensparpaket bekannt geben. Einiges ist schon vorab natürlich öffentlich geworden, was das bedeutet, ob da noch mehr auf uns zukommt. Wer sich freuen kann, wer sich ärgern muss, wer bitterböse draufzahlen muss, all das wollen wir im heutigen Montagsduell wie immer zwischen Robert Miesig, Journalist und einfaches SPÖ-Mitglied, hallo.
Hallo.
Und Heimo Leposchitz, FPÖ-Berater und Strategieberater, hallo.
Hallo.
Ich fange bei dir an, Robert Miesig. Es ist ja ein sozialdemokratischer Finanzminister und man muss dazu sagen, der freut sich sicher nicht, der musste das machen. Dieses extreme Budgetloch kam von der Vorgängerregierung, also Schwarz-Grün, aber trotzdem ist es soweit. Und man hat schon den Eindruck, ja, es gibt eine Bankenabgabe, die leicht erhöht wurde, aber auf niedrigem Niveau. Energiekonzerne leicht zur Kasse gebeten, aber wirklich nur minimal. Dafür Sozialleistungen, die Valorisierung eingefroren, Förderungen gestrichen und so Sachen. Wie schwer fällt das einem sozialdemokratischen Finanzminister, sowas da im Parlament präsentieren zu müssen?
Naja, zunächst einmal kurze Anmerkung, also die Bankenabgabe und anderes, so wenig ist es nicht. Es sind einige hundert Millionen Euro, in Summe sind es, glaube ich, 600, wenn man beides zusammenzählt. Das ist jetzt nicht nichts. Ja? Aber selbstverständlich... Selbstverständlich ist klar, dass sozusagen darüber hinaus einen sehr erheblichen Konsolidierungsbedarf gibt. Und zwar jedes Jahr. Jetzt macht man es über die nächsten 2 Jahre, aber mit hoher Wahrscheinlichkeit das Problem natürlich nicht in den nächsten Jahren gelöst. Muss man aber natürlich dazu sagen, auf der einen Seite ist sozusagen ein Grund für dieses Budgetdefizit die ungedeckten Schecks, die teilweise auch strukturell und langfristig die bisherigen Vorgängerregierungen, die letzten 2, ausgestellt haben. Und auf der anderen Seite natürlich aber auch die wirtschaftliche Entwicklung, die ja dann dazu führt, dass es weniger Steuereinnahmen gibt. Also das ist ja beides. Ja? Und das ist natürlich eine Variable, von der man nicht weiß, wie es dann in 2 Jahren ist. Ist klar, aber es ist durchaus denkbar, dass es mit nach 2 so Durchgängen die Budgetkonsolidierung nicht erreicht ist. Natürlich ist es für einen sozialdemokratischen Finanzminister, aber ich glaube eigentlich für jeden Finanzminister, natürlich keine große Freude, weil du lieber investierst, weil du lieber sozusagen quasi Geld ausgibst für Zukunftsprojekte und weil du durchaus auch gerne ein Steuersystem und sonstiges und Beihilfensystem schnürst, was dir sozusagen Zuspruch der Wählerschaft und Wähler bringt, aber auch nochmal ökonomisch und konjunkturell und strukturell und makroökonomisch in Investieren nach vorne ist. Natürlich, ja, ist ja überhaupt keine Frage. Der Punkt ist, das ist jetzt ein Sanierungskurs, den man machen muss und er könnte ein bisschen sozial gerechter sein, das ist völlig klar. Ja. Sozialdemokraten und auch Grüne, die ja jetzt nicht in der Regierung sind, haben immer dafür plädiert, dass man zum Beispiel auch eine Vermögensteuer oder Erbschaftssteuer einführt. Die ÖVP hat das abgelehnt, wissen wir, die FPÖ hat es auch immer abgelehnt. Es gibt ja auch noch die Möglichkeit, dass man eine Erbschaftssteuer von der Art und Weise wie Wolfgang Schäuble, der ja jetzt sicher kein Kommunist war, ja, in Deutschland eingeführt hat. ÖVP hat es abgelehnt. So, das sind die Rahmenbedingungen, das ist nicht gut. Auch Markus Matterbauer würde sich hier etwas anderes wünschen. Aber die Mehrheitsverhältnisse im österreichischen Nationalrat sind nun mal so, dass du hier mehr an sozialer Gerechtigkeit in dieser Hinsicht nicht hinbekommen wirst.
Mhm. Das wäre ja auch in einem blau-schwarzen Budget nicht gewesen, also höhere Bankenabgabe und Co. Aber jetzt frage ich dich weniger als FPÖ-Berater, sondern als Strategieberater, wie tut sich eine Regierung, die so ein Megasparpaket bekannt geben muss?
Na, zuerst müssen wir mal schauen, was kommt morgen wirklich. Also es ist ja ein paar Sachen rausgestreut worden, aber man muss ja nicht nur die 15 Milliarden einsparen, sondern man wird bis zu Ende der Legislaturperiode zwischen 30 und 35 Milliarden einsparen.
Ja, da reden wir nur von 2 Jahren bei den 15 Milliarden.
Deswegen sage ich ja, bis Ende der Legislaturperiode 30 bis 35 Milliarden einsparen müssen. Das ist gewaltig. Und das ist gewaltig, wie Schwarz-Grün in den letzten 5 Jahren das Budget ruiniert hat. Also 2019 hat es noch einen Budgetüberschuss gegeben. Natürlich haben sich die Rahmenbedingungen geändert, aber man muss ja den europäischen Vergleich anschauen. Also ich meine, wie geht es Holland zum Beispiel klassisch mit Österreich vergleichbar oder Nachbarländern? Da ist Österreich mit Abstand am schlechtesten. Das einzige Industrieland, das laut IWF, Internationaler Währungsfonds, in der Rezession ist. Wir haben massiv ausgegeben, es hat aber nichts gebracht. Also da ist wirklich eine Misswirtschaft in den letzten Jahren passiert. Da kann auch die SPÖ nichts dafür, so fair muss man auch sein, also die haben das Erbe jetzt übernommen und das Erbe ist katastrophal. Ich finde es nur sozial ungerecht. Sozial ungerecht ist immer so schön, also ich weiß nicht, ob sozial gerecht ist, die 20% in Österreich noch mehr einzahlen, als sie herausnehmen vom Staat, noch zusätzlich zu belasten. Ich finde, es wird eher sozial gerechter zu finden, einmal die ganzen Förderungen anzuschauen, mir die ganzen Sozialabgaben, Mindestsicherung etc., Land in Wien, die 700 Millionen für Nichtösterreicher, die gezahlt werden, also dass man bei denen wieder anfängt, die arbeiten oder die gearbeitet haben, wie die Pensionisten oder die Arbeitnehmer, die belastet die Familie, halte ich persönlich für sozial ungerecht. Man sollte woanders anfangen, wo nicht eingezahlt wird. Das ist für mich eine wirkliche soziale Ungerechtigkeit, die ein grobes Problem ist. Und natürlich, dass man jetzt bei den Familien, also wenn ich mal den Bundeskanzler höre mit dem Satz, es bekommt ja niemand weniger, das ist ja ein Habeck-Moment. Ne? Also ihr bekommt alle gleich viel, aber es wird halt weniger wert, ne? Durch die Inflation. So, das ist etwas, das ist schon eine Verhöhnung an der Leid und gleichzeitig die größte Regierung aller Zeiten. Den ich sehr schätze, der Regulierungs- und Einsparungsstaatssekretär, persönlich schätze ich ihn ja sehr, aber sich 2 Autos gleichzeitig dann zu nehmen als Einsparungsstaatssekretär und dann den Leuten Blut, Schweiß und Tränen abzuverlangen, da hupfen dir die Leute natürlich zu Recht auf die Barrikaden. Und man wird morgen sehen, was denn noch alles kommt und wo man auch irgendwo eine Zukunftsstrategie hat. Also ich finde ja zum Beispiel, sie haben ja keine Zukunftsstrategie. Sie versuchen mehr einzunehmen, weniger ausgeben. Mal schauen, ob das bei einem Beamten zum Beispiel funktioniert.
Ja, natürlich, erheblich. Das ist ja das Hauptproblem. Ja.
Man wird das aber, diese Strategie zum Beispiel, wir haben ja, das Ganze ist ja nur gerechnet mit einem Wirtschaftswachstum. So, das Wirtschaftswachstum ist derzeit nicht in Sicht oder maximal ganz leicht im Plus. Wir sind jetzt, glaube ich, das dritte Jahr in Rezession.
Drittes Jahr.
So, und das ist das große Problem. Und die Regierung sagt, wir machen zwar das Sparpaket, aber unser Industrieplan kommt dann 2026, weil wir haben jetzt keinen Plan, wir müssen ja nachdenken und das wirkt dann 27, 28. So, das ist etwas, wo man sich einfach nur den Kopf schüttelt, weil die Industrie, was keiner mitgekriegt hat, ist mittlerweile abgelöst worden als wichtigster Faktor, Wirtschaftsfaktor im Staat vom öffentlichen Dienst und das ist eine Falschentwicklung.
Also das waren jetzt ein paar Sachen. Erstens mal sachliche Anmerkung. Natürlich ist es sozusagen ist die Rezession eingepreist in dieses Budget, weil der Finanzminister kann sein Budget nur machen anhand der jetzt vorhandenen Prognosen und die sind schlecht. Also was war die letzte Prognose von den Wirtschaftsforschungsinstituten? 0,5%, also oder irgend sowas, also weniger sogar, also eine quasi Rezession. Das ist da drinnen. Wenn wir aus der Rezession rauskommen, schaut die Sache sogar besser aus, aber das kann der Finanzminister
jetzt. Aber vor allem im Moment schaut es leider nicht danach aus.
Ja, vielleicht in einem Jahr, wenn die deutschen Investitionsplan und so weiter beginnt, dann schaut das anders aus. Dann wäre das Konsolidierungsbedarf auch ein niedrigerer, aber du kannst nur mit dem operieren, was jetzt seriös von anderen vorausgesagt wurde, wie wir alle wissen. Voraussagen, naja, unter den Bedingungen der Seriosität, die möglich ist. Ja? Kein Mensch kann es besser prophezeien, wie die Wirtschaftsentwicklung im übernächsten Quartal sein wird. Das ist mal das eine. Ja? Und natürlich sind wir in einer schweren Strukturkrise generell der europäischen Industrie, nicht nur in Österreich, alle anderen Länder auch. Und da muss man sich natürlich überlegen, und zwar genau überlegen, in welche Industriebranchen man mit welchen Mitteln die beschränkten Mittel auch noch besonders investiert. Ja, natürlich, kann man nicht innerhalb von 2 Wochen. Wer den Leuten erklärt, bedenkt man das in 2 Wochen aus, ist ein Scharlatan. Das ist das eine. Und, ja, und natürlich, das wird kein Budget werden, über das ein Sozialdemokrat und eine Sozialdemokratin glücklich ist. Ja? Die Sozialdemokraten, der Finanzminister, der Markus Matterbauer, Gott sei Dank hat man so einen auch besonnenen Experten hier an dieser Stelle, macht nicht etwas, was ihn glücklich machen wird, aber er muss diesen sozusagen Schaden, der angerichtet worden ist, jetzt reparieren. So ist es nun mal, das macht keine Freude, aber es ist so. Und da glaube ich schon auch, dass der Großteil sozusagen auch der Österreicherinnen und Österreicher verstehen wird und im, sozusagen, dass sich diese Leute anstrengen, dass die keine Geschichten erzählen, dass sie keine Schmähs erzählen, dass sie keine Versprechen abgeben, die nicht zu halten sind, sondern ernsthaft arbeiten. Das ist das, was man jetzt erwarten kann und erwarten muss. Und ich hoffe, dass es aufgeht.
Aber lieber Robert, ich sage nur, wenn wir keine Schmähs erzählen, also erinnern wir uns an Herrn Babler, was war seine Hauptforderung? Das warme Mittagessen für jedes Kind, so. So, das kommt aber nicht, sondern Kürzungen bei den Familien. So, das ist natürlich schwierig, das sind sogenannte Schmähs und das ist dieses warme Mittagessen, ja. Kostet ja keine. Ich sage nur als Beispiel, das kostet ja keine Unsummen.
Das hat Veronika Born-Mehner quasi, die der SPÖ näher steht, gesagt, dass das natürlich ein Glaubwürdigkeitsproblem
ist. Entschuldige, aber wenn wir, wir sind in einer Situation, wo du eine Budget Desaster hast, wie man es im Vorjahr noch nicht wusste. Oder zumindest hat es der Herr Brunner gewusst, aber sozusagen so. Natürlich in dem Ausmaß. Und dann hat er es nicht weiter gesagt. Darüber wollen wir jetzt nicht diskutieren, weil das ist jetzt vergossene Milch. Ja? Ja. Der Herr Brunner ist mir jetzt irgendwie wurscht. Man hat eine Situation und man muss sie lösen. Ja? So. Und wenn wir bei den Kürzungen bei den Familien sind, ja? Jedem tut weh die Nichtvalorisierung der Familienleistungen. Ja?
Wir sollen und andere
Sozialleistungen. Wir wollen aber auch nicht ganz vergessen, ich will das schon sozusagen jetzt mal hier auch anmerken, die Valorisierung der Sozialleistungen und der Familienleistungen hat erst die letzte Regierung, also insbesondere auf Druck auch der Grünen, eingeführt. Ich finde das gut. Ja? Und es tut mir weh, dass man es jetzt wieder zurücknehmen muss. Ja? Nur, dass andere Regierungen, also ihr wart ja sozusagen in der Vorgängerregierung, ihr habt die Valorisierung der Sozialleistungen ja nicht eingeführt, ja? Sondern das haben die grüne Regierung jetzt gemacht. Also man kann nicht kritisieren etwas, was man selber nie gemacht hat, dass es jetzt abgeschafft wird.
Ja? Wir haben zum Beispiel das Kinderbetreuungsgeld eingeführt. Also das hat es vorher nicht gegeben. Aber es ist ja zum Beispiel, wenn wir Industrie sagen, was ist das größte Problem in der Industrie, sind die hohen Energiepreise. Was macht die Regierung? Sie setzt die Erhöhung einer CO2-Steuer nicht aus, sondern du belastest weiter. Sie macht keine, wo wir uns einig sind, wir zwei ausnahmsweise mal, keine Abschöpfung der Milliardengewinne der Energiekonzerne und schützt damit die Preise bei den Energiepreisen. Das wäre etwas, was locker möglich gewesen wäre. Ne? Das ist etwas, da sind wir uns eher auf einer Linie. Also das ist ja völlig absurd, nur weil der Staat einer der Haupteigentümer der Energiekonzerne ist und da mitkassiert. Also das ist etwas, was man locker machen könnte und die Energiepreise weiter zu erhöhen.
Und weil sie Dividenden der Staat kriegt Dividenden zum Beispiel von der OMV in sehr hohen
Höhen. Das ist ja die Frage, ich meine, entweder Tasche auf, Tasche zu.
Das ist eigentlich nicht so schlecht, die macht gerade an der größten Weltkonzerne und bildet das. Also die Rücksicht auf die OMV und die Scheiße in Abu Dhabi, sind mir relativ wurscht, wenn die österreichische Industrie, die im Land produziert, es mittlerweile abhaut, weil sie sich die Produktion nicht mehr leisten kann. Das ist das große Problem. Wir haben ja kein wirkliches Einnahmeproblem. Wir haben ein Land, was vergessen wir zu erwähnen, allein 2024 im Rezessionsjahr hat der Staat 11 Milliarden Euro mehr eingenommen. So, das sind 11 Milliarden mehr Einnahmen im Vergleich zum Vorjahr. Das ist ja kein Lerchalschass. So, wir müssen einmal Ausgaben. Ich höre nie, was man bei den Ausgaben Ausgabenbremse macht. Ich finde diese Dienstwagen-Diskussion lächerlich, weil der Minister soll mit was fahren. Aber das ist schon, also dass der Sozialministerin zwei Autos hat und der Staatssekretärin keins abgibt, dass der Einsparungsstaatssekretär mit einem A6 unzufrieden ist und sagt, er tauscht zu einem A8 aus, hat aber den A6 weiter zum Zollen, also fährt de facto A14. Wer sollen die Leute, die 1200 Euro Durchschnittspension haben in der ASVG oder 1500 netto verdienende Alleinerzieherin in Teilzeit das verstehen? Das verstehen die Leute ja nicht, weil zuerst muss man mal beim Kopf anfangen, weil der Fisch beginnt am Kopf zu stinken. Das ist einfach so.
Also ich bin sicherlich nicht der Verteidiger von Herrn Schellhahn und ich habe das auch nicht wahnsinnig recherchiert. Also ich habe das auch nicht recherchiert. Das Außenministerium sagt, dieses neue Auto und auch die anderen sind gleichzeitig auch eingesetzt zum Abholen von Staatsgästen. Es ist jetzt nicht nur für den
Also du
den
holst keinen Staatsgast mit einem A6
A8 ab. Ich bin wirklich, kenne jetzt nicht der Autofreak.
Wir sind nicht gebannt.
Dann wird man, dann So, das ist nicht das große Problem. Auf jeden Fall ist aber natürlich die Kommunikation, der Vorgang und so weiter, das hätte man sich sparen können. Er braucht kein Mensch. Aber es ist auch wiederum nicht das große Problem. Und ich glaube, um dich zu korrigieren, wir werden sozusagen, erstmal wissen wir jetzt schon einiges, was an Ausgabenkürzungen geplant ist. Und wir werden vorhin insbesondere morgen eine ganze Reihe hören. Ja? Vielleicht gar nicht im Bereich des sozusagen der Milliarden, sondern überall hunderte Millionen, Dutzende Millionen, die sie aber summieren, weil das ist ja Geld, das anderen nicht zur Verfügung steht, die sie bisher gehabt hätten. Ja? Und zum Teil Institutionen, Leute, Firmen, die gefördert wurden und was auch immer, ja? Die das unbedingt brauchen, ja? Und gleichzeitig auch etwas, was die Konjunktur abwürgen wird. Ja? Es ist nicht super, aber diese Ausgabenkürzungen werden wir morgen erfahren. Da brauchen wir doch gar nicht drüber reden. Natürlich.
Wir schalten jetzt in eine ganz kurze Werbepause und dann reden wir darüber weiter, was wir ohnehin schon wissen, worauf wir nicht warten müssen, weil eben schon einiges rausgesickert ist. Und ob diese quasi Petitessen, wie der Robert sie, glaube ich, sieht, wie Dienstautos und Co., nicht am Ende doch die Glaubwürdigkeit schwerer erschüttern, als manche glauben, bleiben Sie dran.
Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin.
Willkommen zurück zu unserem Montagsduell zwischen Robert Miesig und Heimo Leposchitz, also links gegen rechts, in dem Fall SPÖ-nah gegen FPÖ-Mitglied oder SPÖ-Mitglied gegen FPÖ-Mitglied, wie immer man das jetzt bezeichnen will, wenige Stunden bevor der Finanzminister seine Budgetrede halten wird. Wir haben vor der Werbepause, du hast es angesprochen, über diese Dienstautos geredet, jetzt grundsätzlich ist der Robert der Meinung, was nicht ganz falsch ist, Dienstautos sind im Großen und Ganzen eher eine Petitesse, aber trotzdem in Zeiten wie diesen, wo du einfach ein Rekordsparpaket hast, geht es mitunter eben auch um Symbolik. Wie sehr schadet das der Glaubwürdigkeit der Regierung, wenn, auch wenn es nur einer ist, der sich einbildet, genau jetzt von einem Audi A6, der ja eher ein großes Auto ist. Ich bin kein Autospezialist, aber für normale Menschen ist, glaube ich, ein Audi A6 ausreichend. Ein Audi A8 Large noch dazu, also damit besonders viel Beinfreiheit ist, bestellt.
Ich glaube, das ist massiv, weil die Leute sich das vorstellen können und das eigene, sie sich wissen, wie schwer sie sich derzeit selber ein Auto leisten. Das ist, man muss das trennen, weil ich mag bei diesem Politiker sollen in der Kutte rennen, auch nicht mitmachen, ein Minister oder ein Staatssekretär.
Damit hat aber die FPÖ
ja, aber
bekommen.
Ich sage von mir, ich halte von dem nichts, weil ein Minister braucht ein Auto, der soll am Fahrer haben, er zahlt ja 600-700 Euro, was kaum jemand weiß für die Privatnutzung, weil du das eigentlich nicht wirklich trennen kannst, was ist privat, was ist öffentlich. Geht er bei sich im Ort zum Zeltfest, ist das privat oder ist das öffentlich und redet dort was so. Damit hat man das rechtlich relativ sauber gelöst. Es ist halt, wenn man sagt, Blut, Schweiß und Tränen und es werden harte Jahre für die Bevölkerung, dann muss man mal bei sich überlegen, es ist die größte Regierung aller Zeiten, es ist die teuerste Regierung aller Zeiten. Trotz aller Rezession und Inflation muss man halt auch dazu sagen, sie braucht jetzt, die Kosten der Dienstautos sind 5-mal so hoch wie unter Schwarz-Blau. So hoch war jetzt die Inflation auch nicht. So 5-mal so hoch wie unter Schwarz-Blau und dann das mit Sozialdemokraten etc., das ist natürlich eine schlechte Symbolik. Also das ist etwas, wo man nicht bei sich anfängt zum Sparen. Die Kabinette sind so groß wie noch nie. Es gibt Sonderabteilungen, die geschaffen werden. So, es sind lauter Sachen, wo die Leute sagen, fangen Sie mal bei euch an und irgendwann einmal kommt es zu mir, weil ich zahle eh schon genug. Oder ich habe in meinem Leben genug gezahlt, ich kann eh so schwer überleisten. Tut es einmal irgendwas, was ich mir das Leben leichter leisten kann. Greift es einmal rein, macht es die, weil bei Steuern, die digitale Betriebsstätte bei den Großkonzernen, dass du Starbucks und die ganzen internationalen Konzerne, die in Irland versteuern, einmal besteuern kannst. Das sind alles Dinge, die möglich sind. Und auch eine Chancengleichheit für die heimische Wirtschaft schaffen, die ja bei uns versteuern muss. Da bleibt ja nichts anderes übrig. Das sind so Sachen. Das tut den Leuten schon. Ich gebe da ein Beispiel von. Die Leute, niemand hat beim Krankenhaus Nord in Wien die fast 1 Milliarde Baukostenüberschreitung aufgeregt. So, worüber haben sich die Leute dann wirklich aufgeregt? Über die 90.000 Euro für den Energiekreis, den sie gezahlt haben. Weil das kann man sich vorstellen, dass das sind so diese Beispiele, wo man selber weiß, wie viel Geld das ist. Und das sind Dinge, an diesen Dingen hängt man sich auch. Oder zum Beispiel beim BAWAG, Skandal, die Milliarde, die weg war, hat keine große Volksempörung geschafft. Aber die Empörung war riesig, wo man draufgekommen ist, der Generaldirektor hat sich das Penthouse um 300.000 Euro einrichten lassen. Das sind so Symboliken. Und da an dem hängt, das ist, man sucht immer einen Ankerpunkt, um etwas auszuhebeln. Und das, sowas ist ein Ankerpunkt, das ist einfach nur ungeschickt. Es ist auch abgehoben, das muss man auch ganz ehrlich sagen. Und wenn dann Neos schreiben auf X an ehemaligen Neos-Bürgermeister und Mitglied vom Vorstand in Tirol, der dann schreibt, was regen sich die Familien wegen den lächerlichen 50 Euro auf im Monat. Also das ist einfach, natürlich hupfen da die Leute. Was heißt lächerliche 50 Euro? Für dich in deiner Abgehobenheit, ja, aber für jemanden ist 50 Euro dann noch dazu mal 12 ist da schon sehr, sehr viel Geld. Und das ist etwas, wo du die einfach unnötig an Kriegszustand machst.
Hat das nicht einiges für sich, was er
sagt? Ja, aber es sitzt hier kein Neos-Vertreter, der sich jetzt wehren kann, und ich werde ihm jetzt nicht widersprechen. Ich halte das auch sicherlich unter den Bedingungen auch der Symbolpolitik, du hast es ja so genannt auch, für das nicht das Geschickteste, und ich würde das auch nicht machen. Ja, ist völlig klar. Der Herr Schellner hat es da, ist es Borchardt.
Aber auch die Frau Schumann, Sozialministerin, mit den zwei Autos. Und die Staatssekretärin hat sich extra noch eins dazu leasen müssen, weil die Schumann eins von den zwei nicht abgeben hat.
Ja, mag sein, jetzt habe ich jetzt nicht die Auto. Über die Autoverteilung im Sozialministerium bin ich jetzt wirklich, kann ich nicht sagen.
Du kannst
jetzt
sagen, 800 PS aber zusammengerechnet.
Jetzt sind wir wirklich auch noch mal in einer anderen Situation. Wir haben wirklich ein riesengroßes Problem. Ja? Und dazu gibt es ein ganz kleines, sozusagen symbolpolitisches.
Ja, aber du weißt so quasi, dass die Menschen dem folgen
ich bin sowieso für niemanden verantwortlich, ja, und nicht mal emotional verantwortlich für die Symbolpolitik der Neos. Und ich vertraue darauf, dass jemand wie der Markus Matterbauer sich genau anders verhält. Ja? Abgesehen davon, dass der sowieso berühmt ist dafür, ein Fußgänger zu sein, in einer Art und Weise, in einer Dimension, ja, nur, aber der, glaube ich, geht da wirklich breitere Wege üblicherweise. Und leidet jetzt darunter, dass er dafür irgendwie die Zeit nicht hat, was aber auch, das soll sozusagen nicht so Schlimmeres passieren. Ich glaube, das Entscheidende ist doch heute, und das verstehen die Leute natürlich auch wenn sie sich über sowas aufregen, und zwar mit Recht, ja, dass es ja wirklich jetzt um eines geht, dass man eine Regierung hat, angesichts dieses budgetären Problems und auch der darüber hinausgehenden wirtschaftlichen Probleme. Ja? Budgetäre Probleme hat man manchmal, aber wenn sie sich sozusagen mit einem gesamten strukturellen wirtschaftlichen Problem paaren, ist es übrigens nochmal ein bisschen ärger. Das ist ja leider das Problem. Ja? Da wissen die Leute doch, dass es wichtig ist, dass die jetzt richtig regieren und dass sie sozusagen das Harte, was unvermeidlich ist, so machen, dass es eben nicht auch noch übertrieben Schaden anrichtet, zum Beispiel an der Konjunktur, an der Wirtschaftsleistung, an der wirtschaftlichen Erholung. Da ist es notwendig, dass ein Finanzminister wie Markus Matterbauer das richtig in einer Balance mit Fingerspitzengefühl macht. Und ich vertraue darauf, dass das passieren wird. Aber wissen tue ich es auch nicht. Deswegen würde ich sagen, alle sollen sich diese Budgetrede morgen anschauen. Man wird dann, auch wenn man sozusagen nicht jedes 102 Milliarden, die da drinnen vorkommen werden, zuordnen kann, wenn wir alle nicht so vielleicht solche Experten sind. Aber wir werden dann ein Gespür dafür bekommen, ob das plausibel ist, ob das nachvollziehbar ist, ob hier ein ernsthafter Mensch dran ist oder nicht. Ja? Und dann kann man darüber weiter diskutieren, dann kann man unter Umständen weiter darüber Differenzen haben. Aber vorher hat es ein bisschen wenig Sinn.
Ich stelle mir nur gerade schmunzelnd vor, wie würdest du jetzt reden oder ÖGB und Arbeiterkammer, wenn er so eine schwarz-blaue Regierung gemacht hätte. So, oder noch schlimmer, blau-schwarze. Wie du dann reden würdest.
Dann würde ich ihre Maßnahmen kritisieren. Ja. Erstens mal dann, wenn ich sie kenne. Ja, und nicht vorher, bevor ich sie kenne.
Ja. Du lobst sie ja jetzt, bevor
Gut,
du sie kennst.
Was wir jetzt zum Beispiel schon wissen, ist, abgesehen von der Valorisierung, die ausgesetzt wird für mindestens 2 Jahre, das haben wir schon besprochen, von allen Transferleistungen, ist zum Beispiel auch der höhere Beitrag für Pensionisten, also an die Gesundheitskasse. Ist das nicht etwas, was ziemlich viele Pensionisten wiederum verärgert hinterlassen wird, die bekanntlich eher die stärkste Wählergruppe von ÖVP und SPÖ sind?
Ja, das bin mir nicht mehr so sicher, ja? Aber ist es etwas, was ich gut finde?
Du meinst, die freuen sich?
Ich glaube, dass es unter ganz, ganz vielen Pensionisten, und wir reden ja hier sozusagen von einem Beitrag von 20 Euro, 12 Euro, 25 Euro
pro Monat,
je nach Pensionshöhe, ein gewisses, also bei den meisten ein Verständnis dafür gibt, dass man halt auch einen Beitrag leisten muss für die Zukunft, ja, die ja dann auch die Zukunft der Kinder und der Enkel ist. Also ich bin nicht jemand, der glaubt, alle Pensionisten sind da jetzt total empört drüber. Solange man das Gefühl hat, und das ist das Entscheidende, solange die Bevölkerung das Gefühl hat, diese harten Maßnahmen müssen jetzt gesetzt werden, die es gesetzen, die den Schutz wegrahmen, sind nicht die, die ihn angerichtet haben.
Doch, ja? Die ÖVP.
Finanzminister ist aber von der SPÖ, sagen wir jetzt mal so. Wenn das Gefühl da ist, es geht gerecht zu, hast du auch eine Akzeptanz, glaube ich. Ja? Freut es mich? Nein. Es fällt genauso wie die anderen Maßnahmen, die wir jetzt besprochen haben, unter die Rubrik etwas, was nicht gut ist, wo man es mir besser sparen würde, was auch gesamtgesellschaftlich unter Gerechtigkeitsaspekten besser wäre, wenn es es nicht gäbe. Ja? Aber wir sind nun mal in einer Situation, wo man allen Ecken wohl hingreifen wird müssen, auch dort, wo es weh tut. Ja? Man wird Sachen angreifen müssen, Förderungen, man wird da und dort was erhöhen müssen. Diese 15 Millionen, Milliarden müssen zusammengekratzt werden. Ja? Es geht ja in dem Fall auch um das gesamtstaatliche Defizit, also nicht nur um das Defizit des Budgets des Bundes, sondern das spielt in Länder rein, in dem Fall in die Kranken- und Sozialversicherungen. Es ist so. Ja? Ich kann Ihnen jetzt hinstellen, wie Pippi Langstrumpf und uns eine andere Welt wünschen. Ja, wir haben diese Welt mit diesem Budgetdefizit, das muss jetzt weggeräumt werden.
Naja, aber man versucht mal einem Pensionisten zu erklären, man sagt, erhöht die Krankenversicherungsbeiträge, damit alles so bleibt, wie es ist, kürzt aber gleichzeitig die Leistungen. Das ist dann schwierig. Also es wird teurer und man bekommt weniger dafür.
Weil
und
die österreichische Gesundheitskasse Sparmaßnahmen plant.
Ja. Ja, natürlich.
Muss man erklären.
Ja, absolut.
Und wer hat eine Patientenmilliarde versprochen, ja, und dann eigentlich nur Defizite damit gebaut?
Ja.
Das war's ihr. Also sozusagen nicht immer alles kritisieren. Sozusagen was, es ist nicht schön, dass wir den Mist jetzt wegrammen müssen.
Das ist ein bisschen schwierig, von der Opposition dann in die Regierung rumzugehen und alles dann gut zu finden, was man normal schlecht finden würde. Ist okay, verstehe ich. Ja, ich war selber Regierungskommunikator.
Das ist dann ich bin aber nicht Regierungskommunikator.
Ab und, tust du aber gerade so. Aber es ist wirklich so. Aber bei der österreichischen Gesundheitskasse muss man sagen, die FPÖ ist im Mai 2019 aus der Regierung geschmissen worden und die ÖGK ist mit 1.1.2020 gegründet worden. So vorträglich ein bisschen schwierig, so Zeitreisende. Ja, Hardinger ist noch nicht als Zeitreisende
natürlich
bekannt.
Die Schlüsse, die man fasst und die dann drei Wochen später umgesetzt werden.
Entschuldige, du weißt doch ganz genau die Umsetzung. Deswegen habe ich auch nie den ehemaligen grünen Minister für die Umsetzung der ÖGK verantwortlich gemacht, weil die sind Selbstverwaltung. Da kann ein Minister nur sich was wünschen und die sagen meistens so, sucht da einen Finger aus. Das muss man in der Regierung dazu sagen. Deswegen habe ich ja den Rauch wegen dem nicht kritisiert, weil das System die ganzen Träger in die Selbstverwaltung, in die Zweidrittelmehrheit, den Verfassungsrang zu heben, das Dümmste war, was jemals in Österreich passieren hat können, von damals von Rot-Schwarz, weil das kriegst du nie wieder ausgehebelt und die können machen, was sie wollen. Und die Regierung hat keinen Einfluss. Ich verteidige ja eh. Aber schau, was ich nicht, wenn du sagst, ist, man muss überall schneiden. So, warum schneidet man nicht bei denen, die kassieren? Warum schneidet man nicht bei der Mindestsicherung in Wien,
wo die
5.800 Euro Syrer-Familie kriegt?
Nein,
aber die 5.800,
Entschuldige,
ja, weil es so ist, weil ihr nichts tut, weil es so ist, die 5.800 Euro Syrer-Familie
kriegt
keinen Cent weniger, aber der Pensionist mit 1.200 Euro zahlt 300 Euro mehr im Jahr. So, Heimo, das ist ungerecht.
Heimo, auch wenn man die gesamten 700 Millionen
nicht, aber man muss aber bei denen anfangen, die nichts geleistet haben und nichts leisten. So, ja, das ist eine Einstellungssache.
Es klingt so, als würden diese 700
Nein, das überhaupt nicht, aber es sind auch wieder ein paar hundert Millionen.
30 Milliarden einsparen.
Nein,
das
aber es sind auch wieder ein paar hundert Millionen plus, wenn du das Land deattraktivierst, hast du natürlich viel weniger Asylzuwanderung, weil die Pullfaktoren
also nicht. Ich weiß schon, dass ihr immer nur eine Nummer habt. Sie sind immer am Ende, löst man alles Problem, indem man
jedes Problem, wenn die Leute
wir werden morgen auch im Budget sehen,
dass es kein
Problem gibt, dass sich mit einer Maßnahme lösen lässt, sondern wir haben ein Problem, das sich hoffentlich, wenn sie sich lösen lässt, mit vielen Maßnahmen.
Ja, aber da macht's nichts.
Und da werden viele gesetzt, es werden viele gesetzt.
Wir
und es werden ein paar auch nicht gesetzt, wie zum Beispiel Erbschaftssteuer.
Wir schalten jetzt in eine ganz kurze Werbepause und danach reden wir gleich weiter oder streiten weiter oder wie auch immer, bleiben Sie dran.
Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin.
Willkommen zurück zu unserem Montagsduell, wie immer mit Heimo Leposchitz und Robert Miesig, also rechts gegen links, SPÖ-Mitglied gegen FPÖ-Mitglied. Und wir reden ja schon ausgiebig über das Budget, das morgen präsentiert werden wird. Also am Dienstag kommen wir noch kurz, bevor wir dann zu strengeren Strafen für Eltern, die ihre schlimmen Kinder quasi nicht in die Schule schicken oder für Integration sorgen. Noch einmal zu diesen Debatten über die Gerechtigkeit des Budgets. Du hast gesagt, die Leute werden den Sparmaßnahmen folgen, wenn es quasi als gerecht empfunden würde. Glaubst du, dass dieses Sparpaket als gerecht empfunden werden wird?
Davon gehe ich jetzt mal aus, ich nehme es mir an. Ich finde ein paar Sachen, die wird man aber auch dazu sagen, einen höheren Beitrag der Superreichen und sei es beispielsweise Erbschaftssteuern von 1% bei Erbschaften, die, was weiß ich, 3 Millionen übersteigen, ja, was weiß ich, ja, wird nicht sehr viel Geld bringen, aber würde wahrscheinlich auch einige 100 Millionen bringen. Wäre nicht nur Symbolpolitik, weil 300 Millionen haben oder nicht haben, ist auch nicht nichts, ja, wie wir wissen.
Wäre fast die Hälfte dieser, von seinen
ja,
700
genau. Also,
Millionen.
Das tut weh, aber wir wissen, wie die ÖVP hat es abgelehnt, die FPÖ lehnt es immer ab, die Mehrheitsverhältnisse im
Nationalrat. Die Neos lehnen uns auch.
Die Neos würden es für eine Reformierung des Es hat schon Stimmen gegeben, wenn du sozusagen die Steuern auf Arbeit und Leistungseinkommen reduzierst und im gleichen Ausmaß dann sozusagen vermögensbezogene Steuern beschließt, dass sie dafür werden. Ja, das ist ein Wermutstropfen und wie der Finanzminister richtig sagt, es steht nicht im Regierungsprogramm. Deswegen wird es in dieser Legislaturperiode nicht kommen. Bei der nächsten wird es vielleicht kommen. Aber sozusagen, das ist jetzt nur die Voraussetzung. Darüber hinaus gehe ich schon davon aus, dass es ein Gefühl dafür geben wird, hoffentlich, dass das einigermaßen gleichmäßig und fair verteilt wird. Und das ist eine Voraussetzung für Akzeptanz, so würde ich es formulieren. Du hast Folgen gesagt. Ich meine, die Bürger müssen nicht folgsam sein. Das ist keine Bürgertum.
Folgen können.
Sondern sie müssen dem nachvollziehen können, wenn wir das als akzeptierbar nachvollziehen können, wenn man das unter Folgen versteht. Ja, das nehme ich an.
Das meine ich unter Folgen. Er entpuppt sich echt zum Regierungssprecher. Ach, und du bist jetzt natürlich der Oppositionssprecher, in dem Fall der FPÖ. Auch an dich die Frage, einigen wir uns auf den Begriff nachvollziehen. Glaubst du, dass dieses Budget nachvollziehbar ist für die Menschen? Dass sie sagen können, okay, wir haben alle kapiert, das Budgetloch ist immens. Okay, wir leisten unseren Beitrag, weil alle leisten ihren Beitrag.
Na, schauen wir mal, derzeit ist ja nur bekannt, dass man die Leistungsträger abkassiert und die Abkassierer kriegen die gleichen Leistungen weiter. So, das ist für mich nicht sozial gerecht.
Na gut, also er hätte gerne die Millionäre und du hättest gerne die Ausländer.
Ich bin da gar nicht so auf Parteilinie, zum Beispiel bei einer Vermögenssteuer bin ich persönlich gar nicht so dagegen, wenn man es nach dem Schweizer Modell macht, dass man die Steuern auf Arbeit und Einkommen senkt und gleichzeitig, das macht so wie die Schweizer zum Beispiel, annähernd wie die Schweizer. Das
Problem, man hat diese Steuern schon gesenkt durch den Familienbonus.
Da
das waren ja Senkungen.
Ja, aber Robert Scholz,
ich mache nur eine Anmerkung.
Aber ich versuche Mittelweg zu finden, dass man da mal was macht. Man wird das sowieso teilweise machen müssen, weil durch die ganze künstliche Intelligenz, die auf uns zukommt, haben wir eine drohende Arbeitslosigkeit in vielen Bereichen, die noch kein Mensch einrechnet mit Steuerausfällen. Das wird man sowieso irgendwie kompensieren müssen. Also alles, was die KI machen kann, in 10, 15 Jahren, du brauchst jetzt schon
das
fast keinen Grafiker
mehr. Das muss man kurz erklären. Da ist die Sorge, dass in einer Handvoll quasi wirklich die Milliarden weiter steigen und dafür aber Millionen an Arbeitsplätzen in the long run.
Und wir haben ein Steuersystem, das da eigentlich auf der Besteuerung von Einkommen fußt. So, das wird auf aller Long wirst du sowieso was machen müssen, auf mittelfristig. Und da fällt mir jedes Denken darüber, dass man vernünftige Ansätze in
Maschinensteuer hat das Alfred Dallinger vor ca. 40 Jahren.
Und übrigens auch der Christian Kern ein paar Jahrzehnte danach.
Ist ja auch nicht falsch, die Konzepte müssen funktionieren. Die Konzepte müssen funktionieren.
Die Maschinensteuer war früher wahrscheinlich falsch, jetzt wirst du in der Produktivitätsgeschichte einräumen müssen, bei der KI wahrscheinlich. Es sind ja, damit man nicht nur schimpft, es sind ja Sachen drinnen, die man einfach jede Regierung gemacht hätte, wie zum Beispiel den Klimabonus streichen, der einfach völliges, wahnsinniges Geld hinauswerfen war. Oder dieses Gratis-Ticket für 18-Jährige. Das sind alles Sachen, die nicht wirklich notwendig sind, aber Unsummen kosten und sehr, sehr wenig bringen und nichts bringen. Also ich will lieber weniger die Steuern erhöhen auf Energie etc. Das bringt der Wirtschaft viel mehr und dann hast du wieder mehr Wertschöpfung und mehr Arbeitsplätze. Da ist viel drinnen. Man wird natürlich schauen, weil bis jetzt hat man gehört, also wenn man zusammenrechnet, ungefähr was eingespart wird, bis bei 2,5 bis 3 Milliarden. So, wo die anderen 12 Milliarden müssen irgendwo herkommen. Oder sagen wir 10 Milliarden, wenn man die Beamten,
die
dann wird sich zeigen,
Milliarden, bei den Beamten, auf die 6 von
aber sagen wir mal, ungefähr 8 bis 10 Milliarden sind ja derzeit noch offen. So, die sind noch nicht bekannt. Und dann wird man richten müssen, wo die 8 bis 10 Milliarden herkommen sollen, ob die Regierung wie überall sagt, wir werden da eventuell irgendwo und Wunsch ans Christkind oder ob da konkrete Maßnahmen
drin sind. Da hast du aber einen kleinen Rechenfehler drinnen oder Verständnisfehler, die 3 Milliarden von diesem Jahr sind im nächsten Jahr auch 3 Milliarden. Jo, und dann sind schon mal 6. Es geht um 3 Milliarden pro Jahr.
Wenn jetzt noch aber da muss ich erklären, du musst nächstes Jahr noch einmal 7 Milliarden drauf, übernächstes Jahr noch einmal 8 Milliarden drauf zu dem, was jetzt
schauen
da
mal.
Ist. Nein, ich kenne die Budgetplanungen auch aus den Koalitionsverhandlungen. Das kommt nur mal auf das drauf zusätzlich. Das haben sie dir vielleicht nicht so ganz erklärt.
Ja, wenn es hängt ein bisschen von der konjunkturellen Entwicklung der nächsten, in 2 Jahren wissen wir
gut,
nicht.
Gut, Vorsicht, die letzte Regierung hat immer mit diesem Prinzip gearbeitet, die Wirtschaft wird sich schon wieder erholen und dann werden
derzeit
die
erholt
Einnahmen...
erholt sich gar nichts. Sondern die flüchten
auch.
Alle
also
und hauen alle
um.
Und die hauen alle massiv ab. Und wir haben eine Wirtschaftsabwanderung. Das ist ja bei mir im Bekannten- und Freundeskreis, wie viele Leute, die eigentlich kleine Unternehmer sind, ausgelagert haben in den letzten 2 Jahren, weil sie ihnen Steuer geworden sind in Österreich und sie woanders extrem viel Geld sparen.
So. Gut, das ist aber nicht das zentrale Problem. Das zentrale Problem sind sozusagen schon die Krise der Industrie, ein Nullwachstum jetzt schon seit...
aber da kennst du
6,8 Quartalen, das sind die großen
Unternehmen,
Posten.
Die in der Industrie sind, haben im letzten Jahr oder in den letzten 1,5 Jahren, 7 von 10 in den letzten 2 Jahren Arbeitsplätze und Produktion ausgelagert.
Natürlich.
7 von 10, 70%, und da sagst du, das ist kein großes Problem, ist ein Riesenproblem.
Da musst du 7 von 10 haben immer schon irgendwas ausgelagert.
Zusätzlich ausgelagert. Aus Österreich.
Sozusagen das hast du immer, du hast auch Rückverlagen. Die Frage
dann ist es super.
Wir brauchen
keine Steuern.
Das ist ein normal.
Die Asylwerber werden uns retten.
Wir müssen auch ein bisschen sozusagen intellektuelle Vernünftigkeit, glaube ich.
Ja, aber das ist mit Sozialisten schwierig.
Dass du immer einen Teil an Verlagerung in die eine Richtung und in die andere
hast. Aber zu uns kommt ja nichts mehr.
Der Punkt ist der, dass problematisch wird das dann, wenn du überhaupt sozusagen aufgrund der Kostenstruktur der Industrie einen Niedergang der österreichischen Industrie hast. Und den hast du im Augenblick.
Und die Energiepreise werden weiter erhöht, die Steuerbelastung.
Den hast du im Augenblick. Ja. Deswegen muss man da sicherlich einiges unternehmen, zu dem zum
Beispiel
auch Offensivmaßnahmen gehören, nämlich natürlich die Investition in erneuerbare Energie, billige Stromproduktion, Solar, Windräder, das ist ja die billigste Energie, das darf auch in den nächsten Jahren nicht unter die Räder kommen.
Kurze Antwort und dann kommen wir zum Thema Schule.
Ich sage einmal, okay, die Annahme, die Föst wird dann mit Solarstrom arbeiten, mit Solaranlagen, wir machen halt die Heiztürme dort mit Solarpaneelen.
Auch die Föst hat Strom.
Aber das ist absurd. Ne? Plus, du wirst natürlich rechnen, weil die Deutschen machen jetzt eine Köstsenkung, ne? Die neue deutsche Regierung und senken die Körperschaftssteuer. Also, dass irgendwer aus Deutschland nach Österreich kommt mit der viel höheren Besteuerung, kannst streichen, weil wir haben viel von Deutschland profitiert, weil wir meistens immer viel billiger waren. Und zum Beispiel die Steuerreform 2004 mit der Köstsenkung hat sogar mehr Einnahmen gebracht, weil sehr viele Unternehmen von Deutschland nach Österreich gegangen sind. So, jetzt hast du die Deutschen mit einer... Lass mich doch einmal ausreden. Ja. Bitte, das ist wirklich nervig. Also, du hast in Deutschland jetzt die Köstsenkung. Ich weiß, dass Wirtschaftsdaten und Fakten Roten nicht interessieren.
Ja, wir haben keine Steuern gesenkt. Viermal haben wir es gesenkt.
Ja, das hat auch was gebracht. Davon hat man ja auch profitiert. Schau, es gibt den alten Satz, was passiert, wenn die Sozialisten diese Haare übernehmen, ein paar Jahre lang nichts und dann geht ihnen der Sand aus.
Und die Sozialdemokraten sind es jetzt, die diesen Schaden, den 2 vorhergehende Regierungen eure auch, angerichtet haben, wegräumen müssen. Also sozusagen mit dieser Schmähtandlerei brauchst du nicht kommen, weil das wissen alle Leute. Ja?
Aber ihr kritisiert
die Sozialdemokraten nicht die waren nicht in dieser Regierung.
Entschuldige.
Und der jetzige Finanzminister
ist ein
Sozialdemokrat,
Robert,
der muss das
mein
jetzt
lieber
sanieren.
Robert,
das ist das
Andreas
eine.
Babler.
So, das ist das eine.
Und jetzt, na, Andreas Babler, Vermögensteuern, Erbschaftssteuern sind eine Koalitionsbedingung, hat er versprochen bei seiner Wahl als SPÖ-Chef. So ist die Koalitionsbedingung. Das ist ein Blablabla. Ja,
leider hat die Sozialdemokratie
nur 21% für die Kinder kriegt sie
wer will, dass
und die Pensionisten kassiert es ab.
Ne? Wer will, dass ein sozialdemokratisches Programm 100% umgesetzt wird, muss 50% der Sozialdemokratie wählen. Das ist nun mal leider so. Ja? Kann ich auch nicht ändern. So,
ja,
jetzt kehren wir aber von der Polemik ein bisschen zur Vernünftigkeit zurück. Natürlich hat Österreich nicht nur, also auch wegen den Kostenstrukturen im Energiesektor, die wir reduzieren müssen, an Wettbewerbsfähigkeit verloren, aber auch durch das, was die Vorgängerregierung, da seid ihr auch nicht verantwortlich, weil das war die letzte, angerichtet hat, durch das Durchrauschenlassen der Inflation. Durchrauschenlassen der Inflation hat dazu geführt, dass die Beschäftigten, die Gewerkschaften entsprechende Lohnerhöhungen durchgesetzt haben. Dadurch ist unser Wettbewerbsvorteil im Hinblick auf die Lohnkostenstruktur weggeschwommen, im Gegenteil sogar. Ja? Das ist ein Problem, mit dem man jetzt umgehen muss, ohne Zweifel. Ja, ist so.
Ja, da hat der Robert ja teilweise völlig recht. Schwarz-Grün hat einfach Geld ausgegeben, das kein Mensch gehabt hat für irgendwelche Ideologieprojekte, die nicht funktioniert haben. So kurz zusammengefasst.
Gut, wir sind am Ende unserer Sendezeit und deswegen werden wir über zusätzliche Ideologieprojekte, egal welcher Richtung, nächste Woche weiter diskutieren. Danke, Robert Miesig, danke, Heimo Leposchitz. Ihnen danke ich fürs Zuschauen. Wir schalten jetzt in eine kurze Werbepause und danach geht es mit unserem Programm gleich weiter. Bleiben Sie dran.